Das Vertrauen der Bundesbürger in die Demokratie und in die Parteien nimmt zahlreiche Umfragen zufolge seit Jahren rapide ab. Während im Herbst des Jahres 2021 erst knapp ein Drittel der Befragten angab, weniger großes oder geringes Vertrauen in die deutsche Demokratie zu haben, stimmten der Aussage im Sommer des darauffolgenden Jahres bereits rund 50% der Deutschen zu. Noch dramatischer ist der Vertrauensverlust der Bürger gegenüber den Parteien. Hatten 2020 noch 29% der Bundesbürger angegeben, Parteien zu vertrauen, sei der Wert ein Jahr später bereits auf 20% gefallen und habe im Jahr 2023 mit rund 10% einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Da ist die Frage erlaubt, benötigen wir überhaupt noch Parteien oder gibt es womöglich ein anderes, vermeintlich besseres System? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Schlagabtausch auf 1. In diesem Format treffen Meinungsmacher aufeinander, die unterschiedliche, ja zum Teil völlig gegensätzliche Ansichten vertreten. Und ein ausgesprochen interessantes Diskussionsthema ist die aktuelle politische Situation und insbesondere die Lage und die Zukunft der Parteien. Wir haben für Sie zwei Gäste in unser Berliner Studio eingeladen, die prädestiniert dafür sind, Fakten und Meinungen auszutauschen. Das heißt, Sie, liebe Zuschauer, so zu informieren, dass Sie sich am Ende Ihre eigene Meinung zu diesem Thema bilden können. Sie waren zudem im Vorfeld der Sendung wieder aufgerufen, uns Fragen zu unserem heutigen Thema zukommen zu lassen. Und mit diesen werden wir unsere beiden Protagonisten auch gleich konfrontieren. Doch zum Auftakt hat jeder 90 Sekunden Zeit, in seinem Einführungsplädoyer klarzumachen, wie er sich zur Zukunft der Parteien positioniert. Anschließend gehen wir in den Schlagabtausch und am Ende dieser mit Sicherheit spannenden Diskussion hören wir die jeweiligen Schlussplädoyers. Dies alles erfolgt mit dem konkreten Ziel, dass Sie sich, liebe Zuschauer, durch die vorangegangene Argumentation eine eigene Meinung bilden können. Und diese wollen wir auch unbedingt erfahren, denn wir wollen das Meinungsbild der Menschen, das durchaus repräsentativ sein kann, sichtbar machen. Wie das funktioniert, verrate ich Ihnen später, doch zunächst wollen wir uns in den Schlagabtausch begeben. Des Weiteren werde ich in meiner Eigenschaft als Moderator auch prüfen, ob es zwischen den beiden Protagonisten Gemeinsamkeiten gibt und diese auch sichtbar machen. Und damit genug der Einführung. Lassen Sie uns beginnen. Zu meiner Linken begrüße ich die Bundestagsabgeordnete der Alternativen für Deutschland, Nicole Höchst. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten den Arzt und Publizisten Dr. Paul Brandenburg. Hallo Paul.
Hallo Thomas.
Gemäß der Spielregeln ist es so, dass jeder von Ihnen ein Eingangsstatement in rund 60 bis 90 Sekunden anbringen darf, um seine Position zu Beginn gleich mal zu untermauern. Gegen eine Zukunft mit Parteien. Dr. Paul Brandenburg, bitteschön.
Gegen eine Zukunft gesteuert von Parteien. Es macht keinen Sinn, Parteien zu verbieten, aber die Parteien sind die Träger der Korruptionsnetzwerke, die sich diesen Staat zur Beute gemacht haben. Sie haben das Rechtsstaatsprinzip abgeschafft, sie haben die Demokratie letztlich abgeschafft und noch mehr Parteien sind keine Lösung für das Problem der Parteien. Schlüssel dafür ist die Abschaffung der Parteienprivilegien, insbesondere die Rückstutzung der Parteienmacht auf das, was unser Grundgesetz vorsieht, nämlich die Mitwirkung an der Willensbildung des Volkes, nicht die Steuerung.
Kurz, knapp, präzise, bitte.
Ich bin der Meinung, dass wir Parteien dringend brauchen, um an der Willensbildung und Information der Bevölkerung teilzuhaben, vor allen Dingen auf Landes-, Bundes- und Europaebene, weil wir der Ansicht sind, dass wir bürgernah sein wollen. Das kann man ohne Parteien als Einzelkämpfer gar nicht darstellen. Im Übrigen ist es notwendig, dass es Parteien gibt, weil man im Vorfeld bei der Erarbeitung von Programmen Einigkeiten schon erzielt, mit denen dann in den Parlamenten oder Gremien gearbeitet werden kann. Es ist leichter, arbeitsteilig zu agieren. Und jetzt komme ich mit zu einem der wichtigsten Punkte. Ich stelle mal die steile These auf, dass keine Einzelkämpfer alleine ohne Parteienabbindung ein so großes demokratisches Gebilde wie Deutschland oder die EU maßgeblich beeinflussen können.
Auch das eine klare Aussage, wohin Ihre Reise gehen kann. Mal gleich eine Frage in Ihre Richtung, Frau Höchst. Die AfD hat in ihrem Parteiprogramm aber auch reingeschrieben, dass die Verkleinerung des Parlaments vorgesehen ist, eine andere Parteienlandschaft. Das heißt, generell sind Sie mit dem, was vorhanden ist, auch nicht zufrieden?
Ja, also das ist geschönt gesagt. Wir sind da sehr unzufrieden, weil wir sehr wohl den Kritikpunkt teilen, dass sich die Parteien den Staat, so wie der im Moment existiert, zur Beute gemacht haben. Über die Parteienfinanzierung, über die Anbindung von parteinahen Stiftungen, über die Anbindung von Projekten. Natürlich ist es sehr viel leichter, wenn man Parteien hat und so über viel Geld verfügt, auch aus einem demokratischen Staat eine Filzokratie zu basteln, wo man zunächst einmal für die Amigos sorgt.
Dann haben wir, und das ist ja auch eine meiner Aufgaben, liebe Zuschauer, nach Gemeinsamkeiten zu schauen. Wir haben eine Gemeinsamkeit, denn Sie sind beide nicht zufrieden mit dem aktuellen System. Sie streben beide Veränderungen an, das natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Aber diesen einen Ball schmeißen wir mal da rein. Und jetzt lassen wir Sie, liebe Zuschauer, zu Worte kommen. Sie haben uns Fragen eingeschickt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und einen Großteil davon werde ich sicherlich heute in dieser Sendung auch stellen dürfen. Andreas Weichselberger ist der Erste. Frage an Paul Brandenburg mit weiterführender Frage an Frau Höchst. Paul, möge bitte schildern, wie sein Modell zur Bildung einer Regierung ohne Parteien konkret aussehen könnte. Parlamentsgröße, Wahlkreise, Kandidaten und so weiter. Und dann die Herausforderung an Sie, kann Frau Höchst sogleich die Schwachstellen dieses Systems aufzeigen?
Das Modell kann genauso aussehen wie das, was wir momentan haben. Es wäre schlichtweg die Abschaffung der Parteienprivilegien für die Aufstellung der Kandidaten. Das heißt also ein Bundestag, ich stimme zu, dass der drastisch verkleinert werden muss. Nehmen wir mal die Hälfte der aktuellen Größe als meinen Vorschlag dafür. Das ist nicht an mir, das vorzuschlagen. Das hat das Parlament selber zu entscheiden. Ein Bundestag von 400, 500 Abgeordneten bestehend aus freien Direktkandidaten, die sehr wohl auch, immer wichtiger Unterschied, einer Partei angehören dürfen. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich gegen die allermeisten Verbote ist. Parteien können sehr wohl sinnvoll beitragen. Es geht mir um die Aufhebung der Fraktionszwänge und der Parteiendekretierung dieser Inhalte. Insofern ist das Wahlsystem gar nicht groß anders, oder das Wahlsystem, sobald die Parlamentarier da sind. Aber die Aufstellung zum Kandidaten für den Bundestag, das ist der Schlüssel. Da sage ich, gebt das handfrei, ja, und lasst von mir aus Millionen Menschen antreten. Das ist das Argument dann immer sofort, naja, die können sich nicht bekannt machen, die haben nicht die Möglichkeit, zum Bürger durchzudringen. Völlig richtig. Aber ich sage auch, wir haben im Zweifelsfall ja bessere Abgeordnete, wenn wir einfach zufällig wählen. Auf gar keinen Fall will ich Frau Höchst so nahe treten. Gehört sicherlich zu den Guten, die wir haben. Aber ansonsten lieber eine zufällig zusammengestellte Parlamentarierschaft und Regierung als das, was uns das momentane System bietet.
Also so sehr ich Ihren Groll auch teile darauf, dass in einigen Parteien möglicherweise Netzwerke und die gegenseitige Zuschanzung von Privilegien eine Rolle spielt bei der Aufstellung von Listen, muss ich aber wirklich widersprechen, was diese positiven Dinge anbetrifft, die Sie jetzt gerade genannt haben, weil eine Partei sehr wohl gehalten ist, auch Leute in ein Parlament zu schicken, die von bestimmten Dingen etwas verstehen. Das heißt, auf Ebene dieser Aufstellungsversammlungen und auch im Vorfeld schaut man schon, wen schickt man denn da? Ich beziehe mich jetzt mal beispielhaft auf unseren Alexander Jungblut aus Rheinland-Pfalz. Den haben wir in Magdeburg auf die Liste setzen lassen, weil er Haushalt kann. Das heißt also, die Partei, wir als Gremium haben geschaut, dass wir jemanden nach Brüssel schicken, der den Haushalt dort lesen kann und uns gut darüber informieren kann, auch mit konkreten Zahlen, was da denn läuft. Das haben wir bisher vermisst. Also haben wir als Partei insgesamt geschaut, was brauchen wir auch an Kompetenzen in diesem im EU-Parlament. Und wenn lauter freie Kandidaten kommen, dann wird ja auch viel behauptet. Ich glaube, es wird nirgendwo so viel gelogen wie in der Politik. Wer nicht was alles kann. Und die Politik zieht ja auch insbesondere Narzissten und Selbstdarsteller an, die besonders sich hervortun durch die Art und Weise, wie sie sich verkaufen. Und wenn man hinterher sieht, was da herauskommt an parlamentarischer Arbeit oder auch an Arbeit im Wahlkreis, dann ist oft nicht viel übrig. Und ich befürchte tatsächlich, dass wenn man das freigibt und sagt, wir haben lauter Einzelkandidaten, die zwar Parteien angehören können, sich aber jeweils im Wahlkreis durchsetzen müssen, können wir in eine Situation gelangen, dass wir in einem Durchgang vielleicht nur Mediziner haben und niemanden für Verkehr, niemanden für Bildung, niemanden für Recht, niemanden, der Ahnung hat. Weil wissen Sie, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir auf Experten ganz verzichten sollten. Man kann nämlich keine Beratung für gut oder schlecht halten, wenn man nicht wenigstens ein Fitzelchen von Ahnung hat.
Aber Frau Hüß, Sie wollen doch nicht ernsthaft im Angesicht des aktuellen Bundestages und der aktuellen Regierung ernsthaft andeuten, wir hätten Experten oder kompetente Menschen in unserem Parlament. Das wäre die steilste These überhaupt. Und ich möchte gar nicht auf die einzelnen Parteien eingehen und weder die AfD nun vergleichen mit den anderen. Nehmen wir mal an, dass es so ist, dass die AfD einen viel höheren Kompetenzgrad in ihren Parlamentariern hat. Das ist einfach als Hypothese. Das mag ja sein. Daraus folgt aber nicht, dass das nun dem Parteiensystem als Ganzes geschuldet wäre, denn Sie werden mir zustimmen, die AfD ist nun nicht gerade die typische Abbildung unseres bestehenden Parteiensystems und dessen, was die in die Parlamente bringen. Wir haben momentan mit Abstand die inkompetenteste Parlamentarierschaft, die diese Republik je gesehen hat.
Ich darf einen Ball einwerfen, Frau Höchst. Hier sind sich wieder zwei einig, die inkompetenteste Regierung, die wir jemals
hatten. Und auch die Parlamentarierschaft.
Aber ich muss darauf gleich antworten.
Darf ich Ihnen die Frage stellen? Ist diese Regierung und dieses Parlament, dieses Ausmaß an Inkompetenz nicht gerade durch das bestehende Parteiensystem an die Macht gekommen? Ja oder nein?
Ich habe nicht gesagt, dass wir das nicht ändern müssen, aber ich möchte mal von vornherein eines klarstellen, dass wir nicht mit diesem generellen Misstrauensantrag gegen jeden einzelnen Parlamentarier auch von anderen Parteien vorgehen sollten. Es gibt
wir sprechen über Parteien.
Über alle Fraktionen hinweg gibt es Leute, die sich korrekt verhalten, die ganz reell zu ihren Inhalten stehen und eben nicht begeistert sind, auch in den eigenen Reihen von dem, was uns im Moment als Regierung hier serviert wird, beispielsweise. Und einer der Punkte, die wir unbedingt leben wollen, ist noch mehr Transparenz. Wir haben in Bezug auf Zahlungseingänge jetzt einiges an Transparenz. Aber was wir noch nicht haben, ist zum Beispiel, dass Leute offenlegen müssen, aus welcher Denkschule sie kommen. Atlantikbrücke, WEF oder. Ich denke, dass Wähler da ein Anrecht drauf haben, die sich ja sowieso auch informieren, wer kommt woher und was wollen diese Leute. Wenn wir wissen, wer woher kommt, gibt es Interessenskonflikte. Und bei Interessenskonflikten kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt Wärmepumpen-Aktieneigner bin, dann sollte ich vielleicht nicht ein Gesetz verfassen dürfen, was dann Wärmepumpen für jeden Haushalt verpflichtend macht. An der Börse nennt sich das Insidergeschäfte, die sind verboten und da gibt es auch Gefängnisstrafen drauf. Und genau so müsste man reell auch mit Politikern umgehen, die dann in die Exekutive wechseln und plötzlich an der Schaltstelle der Macht sitzen, ihre Amigos zu begünstigen. Das geht nicht. Und sie müssen vorher die Hosen runterlassen, wer sie gebrieft hat und wem sie eigentlich ideell dienen.
Hervorragend, geht nur voll am Thema vorbei, es tut mir leid. Das ist vollkommen richtig auf der Ebene des einzelnen Parlamentariers, aber es tackelt nicht das Problem, wenn wir in den Sportmetaphern bleiben, das Problem der Parteienseilschaften. Parteien sind, wie Hans-Herbert von Arnim es ja sagte, nichts anderes als Negativselektionsapparate, die dafür sorgen, dass wirklich der Biegsamste, der Opportunistischste nach oben gebracht wird. Annalena Baerbock kann nur in einer Partei hochgespült werden. Die Inkompetenz fällt dieser Frau nicht nur aus dem Gesicht, das betrifft Männer genauso, bevor wieder jemand sagt, das sei nur irgendwie gegen das Geschlecht. Im Gegenteil, wir erleben ja hier, dass das nicht so ist. Aber es ist doch ein Parteiapparat, der solche Funktionäre, wirklich solche Pappkameraden dann hochbringt. Wir haben eine Verlagerung der Verantwortung. Und wo immer mehrere Menschen verantwortlich sind, ist gar keiner verantwortlich. Das wissen wir aus allen anderen Situationen. Also geht es doch gerade darum, den einzelnen Abgeordneten, da wäre ich wieder ganz bei Ihnen, den einzelnen Abgeordneten zu stärken. Persönlich sage ich sogar, gib dem mehr Geld. Gib dem noch viel mehr Geld, dem einzelnen Abgeordneten. Sorg dafür, dass der reingehen kann in die Politik und wieder rausgehen kann aus die Politik und gar nicht empfänglich ist für Bestechungs- und andere Einflussnahme. So Transparenz, haben Sie absolut recht. Ja. Aber das ist ein Postulat, dass Sie dann sagen, ja, wir müssen, eine Partei braucht es für die Basisarbeit. Was als ohne Beweis einfach postuliert werden darf, darf auch ohne Beweis zurückgewiesen werden, wissen wir seit der Antike. Und wir sehen doch, dass die Geschichte der Bundesrepublik eine Geschichte der Verfilzung, des Zerfalls dieser Parteien ist. Warum also, bringen Sie mir ein gutes Argument, was dagegen spricht, diese Parteienmacht zu brechen und es einmal ohne dieses Parteienkonstrukt dahinter, was nichts anderes macht, als Freunde zu verteilen, einem offensichtlich intelligenten, mutigen Abgeordneten wie Ihnen es möglich macht, zu kandidieren, um in den Bundestag zu kommen?
Ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil Sie jetzt sagen, es gibt nur entweder oder, schwarz oder weiß. Ich sehe auf Stadtebene mit dem Stadtrat gleiche Verfilzungssysteme auch ohne Parteien, sondern da hat der eine, keine Ahnung, einen Landwirtschaftsbetrieb, der andere ist Häuserbauer und so weiter. Und der nimmt sich auch einflussgebend Dinge heraus auf einzelne Abgeordnete, die eben keinen Parteiengruppierungen zugeordnet sind, sondern einzelnen freien Listen. Und wir haben in den Parteien, nochmal, ich halte das System nicht für ideal, weil überall, wenn eine Partei länger lebt, besteht die Gefahr, dass es sich um Verfilzung handelt. Die habe ich aber, sehe ich in Speyer, auch ohne Parteizugehörigkeit. Und jetzt komme ich mal mit dem Gegenargument. Ein Ding, was ich nicht verbessern kann durch einen besseren Vorschlag, einen Gegenvorschlag, der das tatsächlich machbar macht, muss ich intrinsisch verbessern und in der Sache selbst verbessern.
Können Sie auch abschaffen.
Und das können wir eben nicht. Und ich sage noch wieso, weil diese Qualitätsmerkmale auch durch Seilschaften deutlich werden, wenn eine Seilschaft jetzt beispielsweise an der Regierung solche Kinderbuchautoren und feministischen Außenpolitikler hervorbringt, dann schwächt das über das Gesamtergebnis die Partei. Das haben wir jetzt auch über einen Zeitraum gesehen. Und je mehr diese verfehlte Politik spürbar wird, desto schlechter wird das Wahlergebnis. Das heißt, die werden auch gemeinsam abgeschafft.
Damit Schlechtes passiert und damit die Parteien dann geschwächt sind.
Nein, nicht Schlechtes passiert. Das schieben Sie mir gerade in den Mund. Ich versuche darzustellen, dass Parteien eine eigene Motivation haben sollten, gute Leute an die Macht zu bekommen und an die Schalthebel der Macht, weil sie sonst als Ganzes abgestraft werden. Und das versteht auch jede noch so doofe Seilschaft. Wenn ich nicht gucke, dass ich gute Ergebnisse bringe, bin ich nicht mehr dran. Dann bin ich weg von Geld und Macht und Fründen und diesem ganzen Ding. Das heißt, diese Mannschaftsleistung, ist kein Einzelsport, ist eine Mannschaftsleistung, hat auch in Parteienseilschaften gekippt. Was wir jetzt in der CDU, CSU sehen, ist ja, gerade haben wir wieder die Anbindung an eine Merkel-Politik, gehen wir wieder zurück in dieses linksliberale Gedönse oder gehen wir in Richtung unserer ursprünglichen politischen Werte und fassen da wieder zu und sagen, wir haben einen christlichen Kern und einen konservativen Kern. Das passiert gerade hinter den Kulissen, ein Kampf der Seilschaften. Und das ist ein internes Qualitätskriterium. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben das gar nicht und wir stützen Parteien gar nicht, dann kommt das, was ich vorhin gesagt habe, jeder Einzelne zum Zuge mit seiner Selbstdarstellung und ich bin und ich kann und ich werde. Und nein, wird er nicht, weil im Parlament wird eine einzelne Figur ohne dann tatsächlich parteiliche Anbildung und ohne Seilschaften überhaupt nicht in den Aufgabenbereich kommen können, wo er Experte ist, wo er eigentlich hin wollte, weil da werden vor Ort Einigungen getroffen. Hm. Wenn ich keine Seilschaften habe, komme ich da nicht hin,
das
wo ich hin
will.
Das ist
eine These, die Sie da verbreiten.
Nee, das ist Erfahrung. Ich bin in der zweiten Runde Bundestag und habe bestimmte Themen, nämlich Familie, vor allen Bildung. Ich bin kirchenpolitische Sprecherin.
Das ist eine These, weil wir keinen Bundestag ohne Parteiseilschaften haben. Das heißt, wir können da gar nicht wissen, ob es so ist oder nicht. Das ist eine Hypothese, die ist ja fair. Sie dürfen die ja aufstellen, die Hypothese. Ich weise nur darauf hin, dass das eine Behauptung ist erstmal.
Das ist eine Erfahrung.
Nicht ausprobiert haben. Nein, es gibt, Sie können keine Erfahrung in einem parteilosen Bundestag haben, weil es den nicht gibt.
Ich weiß, wie der Bundestag funktioniert. Das ist die größte Bürokratie überhaupt, was das von dem Einzelnen abverlangt. Wir haben ja in jeder Legislatur auch parteilose und fraktionslose.
Ohne Parteien.
Wir haben auch fraktionslose Leute da sitzen. Das macht ganz klar etwas. Zum Beispiel mit der Themenauswahl. Wir haben eine so große oder selbstgegangenen. Das fing ja, mein Interesse mit Frau Steinbach fing das ja an. Die ist ja von selbst aus der CDU ausgeschieden. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir in diesem Riesenkonstrukt einzelne Abgeordnete dann haben, die sich zusammenfinden müssen ohne Vorab-Einigung, die sie aber in einer Fraktion, in einer Partei vorher haben. Und dann finden sich womöglich, habe ich vorhin auch dargestellt, 10 Ärzte. So viele Plätze gibt es nicht im Bund. Nee, ausreden lassen bitte. Die das wirklich Schwierige ist, zu verstehen, wie der Bundestag und diese Parlamente funktionieren. Das nutzt nichts zu sagen, das ist eine Scheindemokratie, da haben wir sowieso nichts mitzureden. Wenn ich als einzelner Abgeordneter in diesen Themenbereich rein möchte, wo ich ja rein möchte, brauche ich eine Seilschaft, die mich dahin wählt? Oder meinen Sie, in einem Bundestag, wo jeder dann da rein möchte, finden sich tatsächlich Mehrheiten, die dann sagt, der Herr Dr. Brandenburg kommt jetzt in den Ausschuss, wo er will?
Ja. Nein. Eben nicht. Genau, das genau. ist genau der Punkt. Da haben Sie völlig recht, weil es nicht darum geht, dass jemand dahin kommt, wo er hin will. Da bin ich bei Platon. Er sagt, mach diejenigen zu Königen, die es gar nicht sein wollen. Ja, und was wir aber gerade, jetzt darf auch ich ausreden. Wir haben ja gerade genau die Situation, dass wir diejenigen an den Machtzentralen haben, die da nicht hingehören, die da aber dringend hinwollen. Die einzige Qualifikation für eine Baerbock oder einen Habeck ist, wenn Sie das Qualifikation nennen wollen, ist, dass die dahin möchten.
Bitte unterscheiden Sie zwischen Regierung, Exekutive und Legislative.
Nee, das tue ich nicht.
Doch,
weil das
müssen
alles
wir,
ein Ausfluss
wir
ja auch, des anderen ist. Wir sind bei dem Parteiensystem. Und dann lassen ja. Sie mich dabei bleiben. Sie haben also falsch behauptet aus meiner Sicht, dass Sie das wissen, weil es ja in dem Bundestag so läuft. Können Sie nicht wissen. Wir hatten nie in Deutschland einen Zustand, in der Bundesrepublik einen Zustand, in dem es nicht dieses Parteienprivileg
für die... Normativ des
Lassen Sie mich doch dann auch ausreden, richtig. Ja, wir hatten nie einen Zustand, in dem diese freien Abgeordneten nicht den Seilschaften der Parteien gegenüberstand. Wer heute im Bundestag freier Abgeordneter ist, hat gar keine Chance. Völlig egal, wie sinnvoll die Vorschläge sind oder wie unsinnig sie sind. Das liegt allein am Rederecht, die Sie dann nicht haben. Dann dürfen Sie also irgendwann spät nachts mal 2 Minuten reden oder auch nicht. Also das sind absolute Randfiguren. Die einzige Möglichkeit für die freien Abgeordneten ist, die Macht dieser Parteienseilschaften zu brechen. Sie postulieren hier immer und immer wieder, dass diese Seilschaften nötig sind aus innerer Qualitätskontrolle der Seilschaften. Logisch verkürzt bedeutet das, die Seilschaften sind nötig, um sich selbst zu kontrollieren. Sie haben es noch nicht geschafft, einen positiven Nutzen dieser Seilschaften hervorzuheben, begründen das nur mit der internen Organisation des Bundestages, die aber völlig frei ist, geändert zu werden. Haben wir freie Abgeordnete im Parlament? Stimme ich Ihnen ja insofern zu. Wir haben da Menschen, die kennen sich überhaupt nicht. Da treffen wir beide vielleicht aufeinander. Ich möchte da jetzt gar nicht unbedingt rein, deswegen wird das hypothetisch. Und dann müssen wir uns über eine Frage, Gott bewahre, einmal austauschen. Dann müssen wir diskutieren, dann müssen wir entscheiden, was sagt die Frau denn? So wie hier vielleicht gerade, müssen entscheiden, gehe ich da mit, gehe ich da nicht mit. Und ja, da wird es eben nicht mehr so sein, dass ein ausgekungelter Kandidat präsentiert wird und der wird jetzt Vorsitzender des Haushaltsausschusses, sondern es entscheidet sich tatsächlich, oh mein Gott, im Parlament, da wo es hingehört. Wir haben zum ersten Mal die wirkliche Meinungsbildung da, wo sie stattfindet. Momentan haben wir eine Schaubude, nichts weiter als ein Theater. Was aufgeführt wird im Bundestag, ist ein Witz. Und das weiß die AfD ja mit am besten, ist vollkommen egal, welcher Antrag da kommt, der wird dann abgelehnt, weil die Seilschaften nämlich schon lange beschlossen haben, dass das nicht passiert. Schon lange haben die Seilschaften beschlossen, dass kein AfD-Kandidat eine Chance hat, irgendeinen Komiteevorsitz zu bekommen, obwohl es ihm zustehen würde, Vizepräsidentenposten, glaube ich, zu bekommen oder Ausschussvorsitz, findet nicht statt. Diese Inszenierung kriegen wir ja nur durchbrochen, wenn wir die Seilschaften entmachten. Und ich habe immer noch nicht ein einziges Argument gehört, was allein logisch funktionieren würde, das dagegen spricht.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sagen Sie. Ich möchte von Ihnen jetzt mal meinen Job erklärt haben, weil Sie ja von außen viel besser wissen, wie der Bundestag funktioniert und wie da einzelne Abgeordnete sich durchfinden können durch das Mammutprogramm, was da jede Woche anlandet. Das würde ich von Ihnen mal gerne wissen, so an der draußen, an der Außenansicht, dass wir da eine Schaubude sind, habe ich gar nichts zu zweifeln. Aber Sie haben wirklich romantische Vorstellungen davon, was ein einzelner Abgeordneter, der auf sich alleine gestellt ist, jetzt in dieser Bude macht. Jetzt machen wir mal ein theoretisches Experiment. Wir sagen, da sitzen nur freie Abgeordnete. Trotzdem brauchen wir das Arrangement der Ausschussarbeit. Trotzdem brauchen wir, also es gibt Erfordernisse in Deutschland, die behandelt werden müssen. Und einzelne Abgeordnete müssen sich dann einigen, wer geht in welche Gremien. Wie soll denn da die Auswahl stattfinden? Da kann sich ja dort, dann haben wir dort im Grunde genommen die Verlagerung der Parteitage der Parteien in diesen großen Bundestag und wo vor Ort dann jeder sich einen zurechtschwafelt und zurechtschwafelt und dort versucht zu blenden, um in die Situation zu kommen, wie er vorher bei der Parteienauswahl für die Liste oder auch bei der Aufstellung zum Direktkandidaten das gemacht hat. Das heißt, wir machen das Parlament schon mal um ein Riesenstück langsamer, weil wir nämlich dort die Willensbildung plötzlich haben, wer in welchen Ausschuss kommt. Da bin ich noch gar nicht bei der Regierung. Die möchte ich auch gerne direkt gewählt haben. Also ich würde schon gerne deutlich machen, dadurch, dass man Außenminister wählt im Parlament oder so, ob es dann Vertrauen gibt, was groß genug ist zu diesen Personen. Da können wir sicherlich Einigkeit herstellen. Aber ich bin jetzt bei diesen ganz normalen Abläufen von so einer Woche. Schauen Sie sich das Pensum an, was dann da abgehandelt werden muss an Dingen, die entschieden werden müssen. Außen, ja. Innen, Sicherheit, Digitales, Bildung, Familie und so weiter und so weiter. Wie soll ein einzelner Abgeordneter, der keine Parteienbindung, also auch keine, ich nenne das mal, keinen Kompass hat. Eine Parteienbindung ist ja auch eine Art Kompass in der Fraktion. Ja, die Partei hat sich ja vorher auf dem Programm geeignet.
Sie meinen
wie bei
den Grünen, die mal Pazifisten waren und jetzt Panzer liefern.
Die und so. Haben den Kompass umgepolt. Die haben ja auch alles umdefiniert. Krieg ist Frieden und so weiter. Ich würde aber gerne, ich möchte meine Sprachschranzen jetzt weiter ausbauen, damit Sie verstehen, wovon ich rede und was die parlamentarische Arbeit tatsächlich notwendig werden lässt. Also wir müssen uns einigen, wer geht in die Ausschüsse. Dann müssen in diesen Ausschüssen, wir haben im Moment die Parteien so, wie sie sind, alle, auch die Gruppen dürfen Anträge stellen. Jetzt nehmen wir an, wir haben dieses Riesenparlament mit den 736 Abgeordneten.
Zu groß, waren wir uns einig?
Da sind wir uns einig, aber so wie es jetzt ist, einfach nur, um das mal theoretisch aufzublasen. Dann haben alle einzelnen Abgeordneten theoretisch die Möglichkeit, ohne das vorab abzuklären, einen Antrag zu stellen. Die differieren vielleicht groß, die differieren vielleicht klein. Es gibt keinerlei Qualitätskriterium durch eine Fraktionsbindung, wo man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier einen Bildungsantrag, bitte ihr von Thema Recht, guckt mal da drauf, ob das rechtlich überhaupt geht, weil ich bin kein Rechtsgelehrter, ich bin Bildungsexperte. Also wir haben diese Qualitätssicherung für einzelne Abgeordnete nicht. Das wird also darauf hinauslaufen, dass der einzelne Abgeordnete sich auf ein Thema kapriziert und beschränkt, wo er wirklich firm ist und wo er mitreden kann. Dann muss er aber trotzdem abstimmen, weil sonst seine Leute, die ihn gewählt haben, sagen, wieso stimmst du nicht ab für, wie stehen wir zur NATO oder wie zu Ukraine Waffenlieferungen oder. Und ich sage aus Erfahrung, das kann der einzelne Abgeordnete an Papierkram gar nicht lesen jede Woche. Und dazu brauchen wir diese Fraktionsbindung.
Also die Thematik ist verstanden?
Ich denke ja, und ausführlich erklärt. Ihr Bild des einzelnen Abgeordneten ist schon entlarvend und ich freue mich, dass das mal so offen ausgesprochen ist. Sie sprechen von Schwafelbude, von Überforderung, von Seilschaften, von Opportunismus, von Leuten, die nicht in der Lage sind. Ja, schlimm genug. Und so sind diese Menschen, aber wie sind die denn da reingekommen? Dieses Parteiensystem, das ist ja das Schlimme. Wir haben eine derartige Negativauswahl in den Parlamenten, ich stimme Ihnen völlig zu. Diese Menschen, die da momentan drin sind, sind nicht mal in der Lage, sich gemeinsam irgendwie in Wasseranschluss legen zu lassen. Die würden da wahrscheinlich nach zwei
aber
Tagen verdursten.
Aber Ihr Argument läuft völlig ins Leere,
weil
wir
doch jetzt auch mal ausreden. Ich habe Ihnen doch jetzt gerade eben eine Viertelstunde lang zugehört und jetzt lassen Sie mich doch auch mal erklären. Sie weigern sich ja offensichtlich, überhaupt diesen Gedankenschritt einmal zu machen, mal zu durchdenken, was denn passiert, wenn eben eine andere Auswahl an Menschen dort hineinkommt. Selbstverständlich bleibt das Restrisiko, dass wir da eine Gruppe an Menschen haben, die sich über alles zerstreitet, die nicht willens und in der Lage ist, sich darüber zu einigen, ob nun Herr Iglinski oder Sie oder ich irgendwo Vorsitzender werden. Und dann könnte ein Querulant da drin sitzen und sagen, ja, da stimme ich jetzt nicht mit, das verhindere ich. Absolut. Das ist das Risiko einer Demokratie. Das Risiko müssen wir eingehen.
Dass wir uns lahmlegen.
Ja, Moment. Wir sind doch bereits lahmgelegt. Das Ergebnis, was wir momentan haben, ist doch eine Republik ohne demokratische Grundzüge mit der Auflösung eines Rechtsstaates und ein Scheinparlament, was nichts anderes tut.
Das ist doch was
tut,
völlig anderes als unser Thema.
Nein, es ist genau
Thema
das Gleiche. Jetzt. Es ist genau es ist das. Wie sind wir dahin gekommen? Die Parteien sind die Instrumente, die die Abgeordneten dahin bringen. Und die Entscheidungszirkel in dieser Scheindemokratie, das sind die Fraktionshinterzimmer. Das sind die Parteizentralen, in denen das einzelne Abgeordnete mit ihren Generalsekretären festlegen. Und Sie sagen gerade in sehr wortreicher Ausführung, dass diese heimlichen, intransparenten Machtzirkel, die eigentlich das Verhalten der Parlamentarier steuern, ein Segen seien für unsere Demokratie. Ich bitte Sie, das ist ein Verrat an der Demokratie.
Ich war abzuschaffen geht nur durch die Abschaffung des Parteienprivilegs.
Ich war zwar im Fußball nie Verteidiger, aber ich muss da jetzt mal reingrätschen, weil Sinn und Zweck dieser Sendung ist es ja auch, unsere Zuschauer zu Wort kommen zu lassen, die Fragen der Zuschauer auf den Tisch zu bringen, damit die sich am Ende ihre Meinung bilden können, was hat denn für unsere Zukunft den größeren Nutzen, den größeren Gewinn, was erscheint uns sinnvoll? Und da möchte ich die Frage von Patrick Kuter ins Spiel bringen. Warum ist es nicht möglich, dass Politiker, ob Mitglied einer Partei oder direkt gewählter Volksvertreter, verpflichtend ihre Versprechen umsetzen müssen? Da kommt auch die Politikerhaftung ins Spiel. Hätten wir diese kleine Änderung, so schreibt der Patrick Huter, im politischen System, bräuchten wir keine Parteien mehr, sondern nur ehrliche Menschen, von denen es genug gibt, die aber nicht an die Macht kommen.
Ladies first. Habe ich meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr für Politikerhaftung, aber nicht in dem Sinne, dass er müsste ja theoretisch, er oder sie müsste ja vor der Wahlperiode dann ausformuliert festlegen, was nun passieren wird. Ich sehe da tatsächlich praktische Probleme. Ich halte es für schwer vorhersehbar. Wir können Frau Höß nicht dafür verantwortlich machen, dass sie nicht weiß, was in 3 Jahren passiert und wie sie sich dann in einer bestimmten Situation verhalten wird. Und wenn dann ein Streit darüber ausbricht, ob nun diese oder jene Festlegung darauf anwendbar ist, haben wir wahrscheinlich ein neues Arbeitsfeld für Anwälte und Juristen und ein neues Gerichtssystem. Es wäre ja eine Art imperatives Mandat. Man könnte selbstverständlich, vielleicht, ich interpretiere es mal so um, die Wahlprogramme verpflichtend machen, die Kernaussagen der Parteien und sie dafür haftbar machen. Ja, absolut sinnvoll. Ne? Und dann auf sowas reagieren zu können, absolut richtig. Aber auf Ebene des Einzelnen halte ich das für schwierig. Ich würde es in die Haftung nehmen für die Folgen. Ich will Herrn Lauterbach haften sehen für den massenhaften Mord der Menschen mit sogenannten Impfstoffen. Ich will Herrn Spahn dafür haften sehen. Und zwar in den klassischen Formen Geld und Gefängnis. Das reicht eigentlich, wenn wir sie einfach straf- und zivilrechtlich dafür haftbar machen würden und nicht auf Ebene ausziselierter Parteiprogramme oder einzelner Abgeordnetenprogramme.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also ich würde das gerne nochmal aufbauen wollen, weil der Begriff Politiker hier synonym verwendet wird für Mitglieder der Exekutive, der Legislative und auf allen Ebenen, ob sie nur Partei sind oder in irgendwelchen Parlamenten. Wenn ich nirgendwo drin bin und aus der Außenschau, kann ich alles Mögliche tönen und mit romantischen Vorstellungen Dinge verändern und verbessern wollen, die sich im realen Leben dann nicht darstellen lassen. Das ist ja auch jedermanns gutes Recht. Aber wenn wir jetzt auf die Haftung schauen, ich möchte, dass die Exekutive, eine Regierung, verantwortlich gemacht werden kann für das, was sie entscheidet. Dann ergibt sich auf jeden Fall nochmal in der Auslese, wer soll denn jetzt Außenminister sein? Jemand, der zufällig Russland im Europarat den Krieg erklärt, oder soll das irgendjemand anders machen, der vielleicht ein bisschen mehr? Ja, also das sehe ich auf jeden Fall. Auch der Umgang mit Steuergeldern, also ich sag nur Maut oder so, also von der Leyen, mir fallen jetzt ganz viele Namen ein von Leuten, die mal salopp gesagt sehr freigebig umgegangen sind mit dem Geld von anderen hart arbeitenden Menschen. Das ist ein Riesenskandal, da bin ich völlig dabei, dass man da Regulative finden muss, um Leute haftbar zu machen. Amtshaftung, absolut. Ja. Und jetzt kommen wir auf den einzelnen Abgeordneten. Also hier mit dieser freien Geschichte, das haben wir ja so semi, weil wir ja durchaus direkt gewählte Kandidaten aus den Kreisen, also Wahlkreisabgeordnete haben wir von allen gängigen Parteien, die dort sind und die auch ihren Leuten vor Ort Dinge versprochen haben, die sie tun werden. Und aber nicht durchdringen, weil der Einzelne in dieser Riesenmaschinerie nicht durchdringt.
Oder darin abgesichert sind über Listenplätze.
Die sind nicht alle abgesichert über Listenplätze, sondern ganz viele ehrliche Bürger, die zwar ein Parteiheft haben, haben sich ins Parlament wählen lassen, weil sie ihrer Region Versprechungen gemacht haben. Und die stellen jetzt fest, dass sie das im Parlament gar nicht bringen können, weil sie keine Mehrheiten finden für ihre Versprechen.
Die Realität
das ist
in
schlecht.
Den Parteien ist aber, dass die Direktkandidaten aufgestellt werden nach Vorgabe der Parteiführung. Nee. Da gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das ist die Realität in den großen Parteien. Das war es auch in der FDP, in der ich vor langen Jahren mal Mitglied war. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, das kann schon sein, dass Sie eigene Erfahrungen gemacht haben. Ich habe offensichtlich andere Erfahrungen gemacht. Und die Auswahl, da gibt es sicherlich Dinge, die die Parteien aber selber regeln müssen, weil sie ja sonst FDP hat Schwierigkeiten, wieder in irgendein Parlament zu kommen, weil sie sich nicht an die Absprachen gehalten haben, die sie mit ihren Wählern getroffen haben. Die haben die guten Glaubens und voller Vertrauen gewählt und sitzen jetzt quasi mit der Pappnase da. Und dann werden solche Konstrukte von Wählern abgestraft. Ich möchte für solche Leute, die ja ihr Bestes tun, in der Opposition kann ich sowieso nicht gestalten. Also in dieser Schaubude, wie Sie das vorhin genannt haben, wo überhaupt nicht mehr geguckt wird, ist ein Antrag sinnvoll, was ist daran sinnvoll, können wir den übernehmen, was müssen wir verbessern und so weiter, sondern einfach nur geguckt wird, AfD, ja, machen wir nicht. Das ist natürlich in einer Art und Weise eine Demokratiesimulation, die diskutiert werden muss tatsächlich, aber das kann man den Abgeordneten nicht anlasten. Also beispielsweise auch aus anderen Parteien sind Leute, die haben ihr Thema, die spielen das. In der Opposition dringt man aber nicht durch. Und ich finde nicht, dass solche Leute haftbar gemacht werden können.
Da stimme ich zu, ja.
Ich hab sowieso schon einen Ball in der Hand, der ist für Politikerhaftung und insbesondere was die Wahlprogramme betrifft, das, was man vorher bespricht, keine Waffen in Kriegsgebiete beispielsweise.
Beispielsweise, aber ein wichtiger Punkt, haftbar machen kann man sie aber auch sehr wohl für diesen unsäglichen Fraktionszwang, an den sie sich halten. Jeder ist frei, nicht diesem Fraktionszwang zu folgen.
Genau, und das machen wir auch.
Ja. Nochmal, ich will ja gar nicht, das ist keine persönliche Kritik an Ihnen, aber wir sehen ja, dass der überwiegende Teil, lass mal sich so formulieren, sich eben dann doch dran hält. Und dafür kann man sie nicht im juristischen Sinne haftbar machen. Sie sollen ja, so steht es in unserem Grundgesetz, ihrem Gewissen allein unterworfen sein und die Realität ist eben
aber eine ganz andere. Aber das ist jetzt wieder die romantische Vorstellung von außen. Ich sitze in den anderen Gremien nicht drin, in den anderen Fraktionssitzungen, aber bei uns kreist dann oft der Hammer. Es wird ja auch öfter mal durchgestochen, dass wir uns uneinig sind über unser Abstimmungsverhalten in bestimmten Fragen. Und dann ist jeder Parlamentarier gehalten, sich selbst eine Meinung zu bilden, weil man die ja draußen seinen Wählern auch erklären muss.
Das spreche ich Ihnen auch gar nicht
und ab. Den Fraktionszwang, so wie der ist, das ist ein Unding, dass wir sowas haben bei anderen Parteien, weil das eben dazu führt, dass Entscheidungen zustande kommen, die niemals zustande gekommen wären, wenn das freigegeben wäre. Ja, da, also da sind wir uns absolut einig. Aber wir haben auch tatsächlich
Wähler,
dass wir...
Wir
haben Wähler, die wollen, dass wir mehr Schlagkraft bekommen. Die wollen ja diesen gärigen Haufen irgendwie einhegen und sagen, ihr müsst da mehr Schlagkraft haben, dann müsst ihr euch mal einigen. Das können wir aber nicht, weil wir aus purem Idealismus sagen, laut Gesetz, das Mandat ist frei.
Verstehen Sie denn, dass ich die Sorge habe? Können Sie nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen, deswegen bin ich ja, ich war bei der CDU nur zahlendes Mitglied bis zur Jahrtausendwende, aber deswegen bin ich ja raus. Ich bin da überhaupt mit nichts durchgedrungen. Ja?
Sorge ist ein gutes Stichwort. Marina Weidemann macht sich auch Sorgen. Und zwar nach den Enttäuschungen der letzten zwei Jahrzehnte setzt sie große Hoffnungen in die AfD in Bezug auf die Volksentscheide. Da gibt es ja in Ihrem Programm auch einen Hinweis darauf, dass die eingeführt werden. Halten Sie sich dann am Ende des Tages auch daran, will Marina Weidemann wissen. Und Frage an den Paul Brandenburg, gibt es in deinem parteilosen System ebenfalls Volksentscheide?
Wir wollen Volksentscheide unbedingt. Auf kommunaler Ebene gibt es das ja schon. Aber das ist eine unserer DNA-Bestandteile, dass wir sagen, dass die Verantwortung letztlich hat der Souverän. Es ist natürlich auch einfach zu sagen, ich habe gar kein Vertrauen mehr. Das ist, bedingt sich ja gegenseitig. Wenn ich nur negative Erfahrungen mache, dann habe ich auch kein Vertrauen mehr und dann kümmere ich mich nicht. Aber sobald ich in wesentlichen Fragen mitbestimmen darf, und für mich ist eine dieser wesentlichen Fragen zum Beispiel, möchten wir Einwanderungsland sein? Oder eine andere, darf die WHO über unsere Gesundheit bestimmen? Dürfen wir die Souveränität in ein nicht gewähltes Gremium abgeben, über unsere Gesundheit nicht mehr selbst entscheiden und dazu oder auch EU-Erweiterung, dazu muss man die Menschen hier fragen, die betroffen sind. Das ist also ein Ding, wo ich auch denke, ich habe das vorhin in Bezug auf das Einregeln von Parteien gesagt, wo man Regierungen auch abstrafen kann. Ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber ich erlebe das im Moment, dass wir eine Nanny-Regierung haben. Also diese Leute da oben haben aus irgendwelchen Gründen den Nimbus und das Gefühl, sie dürften allen erklären, wie die Welt sich dreht und was jetzt das Beste für uns ist. Und für uns von der AfD ist ganz klar, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die sind unsere Angestellte, das Volk ist der Souverän und da muss das Volk auch gefragt werden, was es will.
Ja. Also es ist ja kein komplett parteiloses, sondern es ist ein parteifreies System, das ich vorschlage. Denn nochmal, jeder kann seine Partei gründen und haben, wie er gerne möchte. Und als Gegengewicht zu dieser repräsentativen Demokratie halte ich das für absolut sinnvoll, eine sinnvolle Ergänzung, ja, dass der Souverän, wenn er es für nötig hält, eben auch seine Sachen wieder selbst in die Hand nimmt. Das ist ja so, als ob ich meinen Steuerberater nun ermächtige und da keinen Einfluss mehr drauf habe. Wenn ich sehe, dass der offensichtlich Steuerbetrug begeht, würde ich ja auch eingreifen und es nicht unterschreiben. Insofern halte ich das für eine absolut notwendige Ergänzung, um Demokratie herzustellen. Dann nochmal, momentan haben wir keine.
Aber wir haben in Bezug auf die Volksentscheide einen gemeinsamen Ball. Und jetzt gehen wir mal zu dem Thema Privilegien zurück. Denn so weit sind sie ja gar nicht auseinander. Paul Brandenburg lässt ja durchaus auch Parteien zu, aber freie Abgeordnete, die sich dann durchaus in einer Gemeinschaft wiederfinden können. Die Privilegien, die du angesprochen hast, gehen wir doch die mal der Reihe nach durch und schauen, ob wir da Gemeinsamkeiten finden. Was ist denn so das erste Privileg, was bei dir auf der Streichliste steht?
Das ist der Zugang zum Parlament, eben die Aufstellung von Wahllisten und die Parteienbindung zur Kandidatur für den Bundestag
beispielsweise. Wie sehen deine Wahllisten aus?
Nimm das Wahlrecht von Brandenburg, das Landes Brandenburg beispielsweise. Das entspricht im Prinzip dem der EU. Da kann man als freie Liste kandidieren. Das heißt, wir haben das schon. Es gibt ein anderes ostdeutsches Bundesland, ich will nicht lügen, ich weiß es gerade nicht. Da geht das auch. Das wäre ein erster Schritt. Schlichtweg das Privileg der Parteien, das Einzelzugriffsrecht auf diese Wahllisten brechen. Das würde schon vollkommen reichen. Es braucht keinen großen Umsturz dafür.
Was sagen Sie dazu, Frau Höchst?
Wenn theoretische Konstrukte sich mit der Wirklichkeit abgleichen wollen und wir das, weil wir sind uns, glaube ich, einig, dass sich was ändern muss, wäre das durchaus eine gangbare Variante, das zusätzlich zuzulassen, und dann gucken wir mal, ob das besser funktioniert. Ja. Ich bin ja gar nicht dagegen, dass Leute sagen, ich bin da nirgendwo zugehörig. Ich stelle nur in Abrede, dass da überhaupt in naher Zeit irgendwelche signifikanten Einflussnahmen auf die Politik und ich stelle das in Abrede. Sie sagen, das ist alles falsch. Ich sage, das ist alles falsch, was Sie erzählen. Da sind wir uns auch wieder einig gegenseitig. Aber das wäre eine interessante Geschichte. Nur was wir nicht machen dürfen, ist das Land lahmlegen ohne Regierung. Ich würde gerne andere Hebel dann ansetzen wollen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wie kommen wir denn zu einer Regierung? Dürfen Parteien dann aus ihrem...
Bleiben wir doch bei den Privilegien. Ja. Da haben wir bestimmt auch noch Deckungsgleichheiten. Würde ich sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Rundfunkräte. Und wir gleich alle Bälle da reinschmeißen.
Okay. Ich nehme mal noch einen weiteren. Da sind Sie sich auch einig, dass dieses Privileg abgeschafft wird.
Ja, das ist eine Katastrophe, oder? Also das, wie wir unsere Rundfunkräte bilden, auf eins erlebtes Jahr, was dann passiert, wenn wir haben eine Scharia-Verfechterin, die dann im Fernsehen sitzt bei diesen Öffentlich-Rechtlichen und erklärt, dass wir uns auf das Kalifat freuen dürfen. Gut, das hat noch Unterhaltungswert, da kann man drüber lachen. Aber ja, man darf das nicht zu heiter sehen. Dieses Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist der schlimmste, größte Gefahr im Inneren für unsere Demokratie, weil das ein Propagandaapparat ist, der zwangsfinanziert und nichts anderes ist als der Pressearm der Parteien.
Was ich gut finde, ist, dass der sich auswächst. Also da sind wir, da ist der Ball ja auch schon gelandet, völlig einer Meinung. Was ARD und ZDF aber schon festgestellt haben, ist, dass der Zugriff auf die Jugendlichen und die Gehirnwäsche durch die immer wiederkehrende Propaganda, Wiederholungen sind ja dein Freund, ne? Dein Gehirn ist dein Freund und Wiederholungen tun ihr Übliches. Die Gehirnwäsche funktioniert bei den jungen Leuten nicht mehr. Deswegen hatten wir ja auch die Umfrage der nicht mehr ARD und ZDF-Zuschauer zwischen 18 und 25. Die haben dann plötzlich die Idee, sie wählen zu 22% die AfD, weil einfach dieser Zugriff auf die Hirne nicht mehr vorhanden ist.
Die Folge ist jetzt dieses Desinformationsbekämpfungskampagnenprojekt der EU. Das wird wieder gefährlich. Wir erleben gerade eine relative Hochphase der Medienfreiheit im Netz, aber die Gegenbewegung ist schon da. Das wird brandgefährlich, nicht nur für Auf1, auch für die Kleineren, weil wir jetzt schon wieder Cancel-Bewegung bei YouTube erleben. Das wird noch eine Sache.
Und nicht nur das. Also Google ist so mächtig, dass sie Konkurrenzmaschinerie durch geschickte Programmierung von Algorithmen einfach verschwinden lassen kann. Ja. Genauso wie Artikel, die ich vor 10 Jahren noch gefunden oder geschrieben habe, die muss ich mit dem Link suchen. Ich kann die mit der Stichwortsuche über Google beispielsweise gar nicht finden. Und mir macht das eine Heidenangst, dass das noch nicht mal ein nationales Thema ist, sondern das ist ein EU-Thema und auch ein weltweites Thema, wo sich eine Machtelite mit bestimmten Interessen darauf geeinigt hat, andere Stimmen nicht mehr zu hören.
Ja. Und am Ende hängt es natürlich alles am Geld, wenn ich das noch einbringen darf, denn natürlich die Parteienfinanzierung ist natürlich der Punkt am Ende. Wir erleben
drittes auch in
der
Privileg. AfD.
Genau. Ja. Es fängt ja schon da an, dass die Parteien, nur die Parteien, das Recht haben, bei den Einwohnermeldeämtern auf die Daten zuzugreifen der potenziellen Wähler. Die bekommen da dezidiert durch absolut detailliert Auskunft, wer wohnt wo, in welcher Altersstruktur. Undenkbar eigentlich unter unserer sonst ja strengen Datenschutzgesetzgebung. Dann bekommen sie die Wahlkampfkostenerstattung. Alles ist auch richtig. Ja, Parteien als demokratisches Konstrukt sollen auch finanziert werden, aber eben die freien Abgeordneten auch. Da bräuchte es eine Gleichstellung der Parteiunabhängigen und das haben wir auch nicht. Also am Ende ist es immer eine Frage des Geldes, selbstverständlich.
Naja gut, also man kann nicht gleichstellen, was nicht gleich ist und wenn Parteien
nicht identisch, aber im Sinn
die
gleich,
große doch. Reichweite auch wahrnehmen in vielen verschiedenen Orten in Deutschland auf ihre Kosten Meinungsbildung zu betreiben.
Es geht nicht um Ergebnisgleichheit, sondern Chancengleichheit.
Wie viel muss ja dann der einzelne Abgeordnete an Geldern bekommen, um ihn in diese Lage zu versetzen? Das ist ja ein Knieschuss, das geht ja gar nicht. Wenn wir lauter freie Abgeordnete haben, die dann
nochmal,
das Gleiche zur Verfügung.
Es geht nicht um Ergebnisgleichheit, sondern um Chancengleichheit. Das eine ist die sozialistische Methode, das andere die liberale. Wir wollen ja nicht, dass am Ende Männer gleich Frauen sind und die ohne Ausbildung gleich denen der Ausbildung sind, sondern wir wollen am Anfang die gleichen Chancen für alle, dass alles versuchen können. Ich glaube, da sind wir uns vermutlich dann auch einig, auch wenn sie die Parteienpräferenz haben.
Ich muss die Frage von Helga Breitwieser unbedingt loswerden. Sind parteilose Politiker, die Einzelabgeordneten, die du präferierst, nicht viel leichter zu korrumpieren, zu schmieren, zu erpressen, zu steuern?
Da muss ich zurückfragen, wieso? Also welchen Schutz böte denn die Partei vor der Korrumpierbarkeit? Ich glaube, Korrumpierbarkeit ist grundsätzlich erstmal bei jedem Menschen da. Ich würde da niemanden von ausnehmen. Es ist immer eine Frage dessen, was man angeboten bekommt. Ich erlebe viele Politiker, die halte ich nicht für durch Geld korrumpierbar, sondern eher durch Macht und Geltung. Und Narzissten haben Sie das vorhin genannt und haben Sie da kritisiert. Das stimme ich zu. Andere Menschen sind mit Geld vielleicht leichter korrumpierbar. Der Mensch ist fehlbar. Die Politiker wahrscheinlich nicht mal sehr viel fehlbarer als die anderen. Es ist immer eine Frage der Gelegenheit und der Transparenz. Das ist zumindest meine Lebenserfahrung dabei. Also schaffen wir maximale Transparenz und wenig Gelegenheiten. Die Parteien an sich sind Gelegenheit zur Korruption, weil genau das stattfindet, was Sie hier vorhin aus Speyer schilderten und da haben Sie auch völlig recht, vielleicht ist das noch ein Ball, dass natürlich die Korruption keine Erfindung der Parteien ist, sie sind ein Ausfluss. Ob wir nun im Kegelverein gemeinsam beschließen, wer doof ist und nicht dazugehört oder ob wir das im Hinterzimmer irgendwo im Edelrestaurant in Berlin beschließen und dann sagen, wir spielen nicht mit der AfD, es kommt das Gleiche raus. Die Parteien als Intransparente sind ja per se intransparent. Ja, sie entscheiden ja im Stillen, losgelöst aus der Öffentlichkeit irgendwo in Hinterzimmern und in Konferenzien. Die sind das Problem und es ein klares Nein. Wir finden nicht den besseren Menschen. Und wir erfinden auch keinen neuen Menschen. Das ist ohnehin etwas, wo ich immer ganz, ganz skeptisch bin, wenn jemand so etwas machen möchte. Wir haben eben nur die Menschen, die da sind. Aber durch die Abschaffung dieser intransparenten Machtselektionsorganisation Partei erhoffe ich mir mehr Durchlüftung, mehr Abwechslung. Ja. Es werden mehr Ausreißer nach unten da sein, da stimme ich auch zu. Aber statistisch auch mehr Ausreißer nach oben. Und durch die höhere Fluktuation mehr Pragmatismus. Denn ich bin ziemlich sicher, jeder Würstchenbudenbesitzer haushaltet besser, als das momentan der Lindner tut.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also das ist natürlich ein Postulat, zu sagen, wir haben Ausreißer nach unten und wir haben ebenso viele Ausreißer nach oben. Ja, genau. Also das müsste sich dann an der Wirklichkeit mal reiben. Ja. Per se stimme ich zu, dass das in der Natur des Menschen liegt. Wer dazu veranlagt ist, sich kaufen zu lassen, der tut das, ob er alleine ist oder angebunden an eine Partei. Und ich weiß, dass ich sie jetzt triggert, ist mir aber völlig egal, weil es tatsächlich die Partei leistet, diese Dinge aufzudecken und diese Leute nicht mehr aufzustellen. Jedenfalls arbeiten...
Kennen Sie die CSU?
Von innen nicht. Jedenfalls arbeiten wir intern hart daran, auch mit Ausreißern. Ich möchte ja gar nicht rumlügen. Also muss ich auch nichts beschönigen, was nicht zu beschönigen ist. Aber wir schauen sehr genau, wer macht was und wen wollen wir dann nicht mehr haben. Und dieses Regulativ, das habe ich vorhin schon versucht zu erklären, das fällt dann einfach weg.
Kennen weil Sie jemand, Ursula von der Leyen?
Weil jemand kommt, der, die ist doch gar nicht gewählt und steht jetzt zur Wiederwahl an. Das ist ja der Scherz schlechthin. Ne? Da, also da,
Partei?
Ja, aber das System lässt das auf? Dazu.
Ja, ich bitte Sie, jetzt bleiben Sie doch redlich,
Frau Höss. Die war auf einmal da.
Na, die war da, weil Ihre Partei sie aufstellt.
Nee, weil die Frau Merkel sie gesetzt hat.
Ja, gut, aber davon gehe ich mal fest aus. Sie wieder aufgestellt, weil Ihre Partei sie aufstellt. Also ist das Versagen der Parteien ist doch raumfällig.
Nee, also die Auswahlkriterien sind schon da. Die leugnen Sie immer weg, weil Sie auf diese dramatischen Ausfallerscheinungen nach unten hin gehen. Aber Sie sehen nicht, wie in vielen einzelnen kleinen Gemeinden das sehr wohl gut funktioniert, gerade auch bei der Aufstellung der Direktkandidaten.
Oder von Richtern,
das muss ich unbedingt. Das ist noch super. Ein anderes Thema. Das ist wirklich ein Ding, was wir im Auge behalten sollten zur Positivauswahl, wenn da mehrere Leute konkurrieren. Ja. Die sind zumindest schon mal durch den Parteicheck gelaufen. Ansonsten hat doch niemand den Check. Es ist doch obszön
zu behaupten, dass die Parteien
Check.
Die Korruption in irgendeiner
es
Weise begrenzen.
Es ist obszön, zu den Leuten zu verkaufen, dass das besser wird, wenn die Parteien nicht
das
schauen.
Das tue ich nicht.
Weil einfach gar niemand mehr schaut, wer das ist.
Ich verkaufe den Menschen gar nichts. Ich sage nur, es wäre ein Weg, einmal eine andere Variante zu probieren, um das offensichtlich scheitern nicht zu wiederholen.
Dann gehen wir doch mal in die Praxis. Auch eine Frage, die uns eingesandt wurde von einem Zuschauer. Den Namen habe ich mir jetzt nicht notiert. Aber wie soll denn das in der Praxis aussehen? Wie willst du denn jetzt dieses bestehende System mit deiner zweifellos revolutionären Idee verändern? Hm.
Ganz einfaches, kurzes Beispiel mit Blick auf die Sendezeit. Jeder Mann kann zum Wahlamt gehen, sich aufstellen und kandidieren für den Bundestag. Das führt im schlimmsten Fall zu knapp 90 Millionen Kandidaten. Das wird sehr unübersichtlich. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, ein Großteil der Menschen hat da gar kein Interesse dran. Es führt zu einer Wahlsituation, wo ich gar nicht weiß, wer das ist. Wer Interesse hat, kann sich kümmern, kann gucken, wer das ist. Ich weiß es aber momentan auch nicht im Regelfall, denn die meisten Menschen, da gibt es ein Gesicht auf dem Plakat, was inhaltsleer ist. Also es ist relativ einfach. Abschaffung von Begrenzung führt dazu, dass man es einfach, dass jedermann darauf kann. Und am Ende haben wir im Ergebnis ein mehr oder minder gelostes Parlament. So meine Hypothese.
Ja, dann braucht man die Wahlen gar nicht ihrer Hypothese zufolge, weil wir dann durch den reinen Zufall bestimmen lassen können, wer da sitzt. Wie die motiviert sind, welche Triebfedern sie antreiben, ob sie Idealisten sind in irgendwelchen Themen, Experten sind. Das ist dann völlig egal, weil wir losen, ohne zurücklegen.
Genau. Ich bin ja nicht fürs Losen, ich bin ja fürs Wählen.
Es kommt aus Gleiche raus. Tür und Tor, die über viel Geld verfügen und sich dann
so wie Bill Gates.
Aufmerksamkeit ja, und Sichtbarkeit verschaffen, um dann da einzuziehen und ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
So wie die Greichens bei Herrn Habeck oder Bill Gates bei Ursula von der Leyen oder dem, was wir gerade haben. Wir haben doch gerade nichts anderes als eine oligarchengesteuerte Marionettendemokratie. Nochmal, ich verstehe all diese Bedenken, ich teile sie sogar. Ich glaube, wir sind da gar nicht weit auseinander. Es ist nur die Frage, gehe ich das mit einem optimistischen, hypothetischen Ansatz an und bin bereit, dann nachzusteuern, wo es nicht passt? Oder glaube ich, dass das bestehende System irgendwie reformiert werden kann? Und da haben Sie mich alles andere als überzeugt. Ich sehe nicht mal den Ansatz für eine Reformierbarkeit des Parteiensystems. Das Argument, das Einzige, und das sticht auch, das gebe ich Ihnen den Punkt, ja, das sticht auch zu sagen, die AfD hat diese Fehler noch nicht gemacht. Korrekt. Genauso auch wie die Werteunion oder das BSW. Einfach mangels Gelegenheit. Und absolut im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin sehr dafür, dass wir schauen, ob die AfD es anders macht. Mal sehen, vielleicht können wir das herausfinden. Aber Sie haben ja auch schon zugestimmt. Die Gefahr ist einfach da, dass sie den gleichen Weg dieser Korruptionsentwicklung nimmt. Und mir fehlt, dass die logisch-theoretisch funktionierungsfähige Sicherung, dass das nicht genauso sich entwickelt. Und Sie sagen, wir versuchen es gar nicht erst anders.
Paul Brandenburg verteilt schon Punkte, aber liebe Zuschauer, am Ende sind Sie es, die dann auch wieder auf unserer Webseite und im Telegram-Kanal abstimmen dürfen, wer Sie heute in dieser Sendung mehr überzeugt hat. Wir haben gleich noch die Schlussstatements, aber wir müssen aus aktuellem Anlass natürlich noch über Münster sprechen, über das Urteil, das gesprochen worden ist. Ist ja auch, wenn ich das mal so interpretiere, ein Indiz für mehr Abgeordnete, freie Abgeordnete, weil wenn eine Partei zu groß wird in der Opposition, zu unangenehm, dann stellt man sie einfach unter Verdachtsfall und startet unter Umständen ein Verbotsverfahren. Wie geht denn jetzt die AfD mit dieser Situation um?
Also wir tragen den Kopf noch auf den Schultern. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber Sie haben mich ja jetzt persönlich angesprochen. Ich habe mit dieser Rechtsprechung zunächst einmal gerechnet, weil wir tatsächlich eine Gewaltenteilung haben und einen Rechtsstaat, der reformbedürftig ist. Und eine der Reformstellen ist ganz sicher, dass der Verfassungsschutz am Innenminister anhängig ist oder an der Innenministerin. Ich möchte sie ja nicht missgendern und dementsprechend dort Regierungsschutz betreibt und uns hanebüchene Dinge unterschiebt. Aber ich betrachte auch dieses Urteil als einen Teilerfolg, weil zum Beispiel Delegitimierung des Staates ist nicht hängen geblieben und einige andere Vorwürfe auch nicht. Ein Hauptargument, uns in diese Ecke zu schieben, ist unser Umgang mit dem politischen Islam. Das auszuführen wäre jetzt zu weit greifend, aber ich denke, dass wir an der Stelle ansetzen müssen. Auch Staatsanwälte dürfen nicht mehr weisungsgebunden an Innenminister sein. Und wenn, Sie haben das vorhin gesagt, Herr Brandenburg, wenn wir schauen, wie Richterstellen besetzt werden, die müssen ja auch qua Eignung besetzt werden und nicht durch Parteibücher. Also das finde ich wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Und ich weiß auch nicht, was ich von unserem EuGH immer zu halten habe, weil viele von den Richtern, die dorthin gewählt worden sind, waren ja vorher für NGOs tätig, die beispielsweise mit der Open Society Foundation liiert waren. Das halte ich, also all diese Sachen halte ich für völlig problematisch. Und der einzige Punkt, wo freie Abgeordnete da vielleicht besser wären, wäre, dass ein Korruptionssystem viele einzelne Menschen ansprechen müsste. Aber in Bezug auf die Qualitätssicherung habe ich da ein Riesenfragezeichen. In Bezug auf die Nichtseilschaften habe ich ein Riesenfragezeichen, weil dieser Machtapparat einfach so funktioniert, wie er funktioniert. Wenn ich meine Ideen durchsetzen will, muss ich mir Mehrheiten suchen. Und ob ich jetzt ein Parteiabzeichen trage oder nicht, letztendlich führt das wieder dazu, dass sich Seilschaften und Kungeleien bilden, weil wäschst du meine Hand, wasche ich deine.
Deswegen haken wir mal ein bei der Gemeinsamkeit. Stimme ich vollkommen zu. Auch der freie Abgeordnete ist kein Allheilmittel gegen die Korruption, aber Korruption ist eine Funktion der Zeit. Wenn viele Menschen aufeinander sitzen, dann kennen sie sich irgendwann, dann man kennt sich, wie der Bayer sagt. Und das ist genau der Ansatz, dafür sorgen, dass sie sich eben nicht kennen. Also ein Durchtauschen, dadurch, dass diese Netzwerke eben nicht über Jahrzehnte stabil sind, sondern andere Abgeordnete kommen, könnte man natürlich auch durch Begrenzung der Legislaturperioden und Ämter, absolut sinnvoll, bin ich zusätzlich der Meinung, wir brauchen das. Mehr als zwei Legislaturperioden muss niemand Kanzler bleiben.
Weil
niemand.
Überall dort, absolut. Wo sich Regierungen über die 8 Jahre halten, Jahre sind schon heftig.
Im Parlament ja auch, nicht nur Regierung, heftig, auch im Parlamentsbetrieb.
Da haben wir Korruptions- und Filzokratie-Erscheinungen, die sich gewaschen haben.
Absolut, deswegen ja, Austausch.
Okay, letzte Frage von unseren Zuschauern, damit auch die noch berücksichtigt sind. Erika Lenz fragt dich, findest du genügend Menschen mit Qualität, die sich auf deine Art und Weise am Ende des Tages im Parlament wiederfinden werden?
Ja, etwas sophistische Antwort. Ich habe doch gar keine Wahl. Das ist jetzt so eine Plattitüde. Wir haben die Menschen, die wir haben. Und die Frage ist, vertrauen wir diesem Menschen? Vertrauen wir dem Souverän als demokratisches Volk? Ich tue. Und das erlebe ich ja an den freien Medien. Ich erlebe ja, ihr erlebt das auch, dass die Menschen sehr wohl in der Lage sind, sich absolut ein scharfes Urteil zu bilden. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, engagieren sie sich auch. Ja, das Vertrauen in das Volk habe ich.
Ich habe das Vertrauen in das Verfahren nicht. Das Vertrauen in das Volk habe ich, in das Verfahren aber nicht, weil es überhaupt gar keine Reglementarien hier gibt, zu schauen, wer denn die Castings vornimmt. Was hindert eine NGO daran, Castings vorzunehmen und Leute zu motivieren, zu kandidieren von diesen 83 Millionen
völlig
Menschen
richtig. Deswegen
hier
haben wir die Grünen. Die sind so ein Ergebnis dieses
das
Castings.
Das ist ein Ding, was nicht funktionieren kann, meiner Meinung nach.
Aber wir haben doch genau das gerade. Gecastete
ja, und es wird nicht besser dadurch, dass wir sagen, Hypothese. Wir tun die Parteien weg. Ja, bei Ihnen auch.
Hypothese. Absolut, aber es Hypothese, ist mal ein neuer Versuch.
Und unsere Zuschauer dürfen entscheiden am Ende, mit welcher Hypothese können sie sich am meisten anfreunden. Und damit kommen wir zu den Schlussstatements. Und nachdem Paul Brandenburg mit dem Eröffnungsplädoyer begonnen hat, ist es jetzt an Frau Höchst, ihr Schlussplädoyer anzubringen.
Ich möchte gerne bei dem Parteiensystem bleiben, weil für mich die positiven Aspekte überwiegen. Ich möchte es aber ganz klar hart reglementieren. Also im Sinne von Transparenz, auch von Beschränkung von Macht von Seilschaften, Beschränkung der Möglichkeit von außen in dieses Gebilde hineinzufassen. Und auch von Stärkung der Rechenschaftslegung innerparteilich, also dass man innerparteilich auch mal darstellen muss, wenn man Listenkandidat war, was habe ich denn gemacht, also was sind meine Fürs und Widers, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht und was würde ich besser machen, also diese das fehlt mir sehr, sehr stark im Parteiensystem. Ich möchte in diesem Parteiensystem die Stiftungen, die parteinahen Stiftungen stärker vom Geldfluss abschneiden, weil wir mit unserer Stiftung, der Desiderius, sehen, wir kommen zur Not auch ohne diese staatlichen Gelder über die Runden. Und der Selbstbedienungsladen muss einfach aufhören. Das würde jetzt zu weit führen, aber nochmal stark reglementieren, sehr stark auf Transparenz und Einschränkung von Machtzirkeln, Einschränkung von Zugriffen von außen und Selektion der Besten und Arbeitsamsten, die, die dem Volke dienen wollen. Dazu brauchen wir Parteien, weil alles andere, wenn wir das nicht haben, folgt zu Kandidaturen nach dem Zufallsprinzip.
Danke, Frau Höchst. Das Schlussplädoyer von Paul Brandenburg.
Wir müssen die Macht der Parteien brechen. Immer das Gleiche zu tun und dann andere Ergebnisse zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Das sagte bekanntlich Albert Einstein. Und die Parteienstrukturen, das sind die Strippen, an denen die Marionetten der Politdarsteller im Abgeordnetenhaus oder im Parlament sitzen. Lasst uns sie durchschneiden. Lasst uns das ohne versuchen. Am Ende ist es eine Frage, wie viel Vertrauen wir eben in das Volk haben, das da wählt, das aus seiner Mitte die Repräsentanten wählt. Und selbstverständlich ist das keine Garantie für die Verhinderung zukünftiger Korruptionsstrukturen. Aber wir wissen ja, das haben wir jetzt über Jahrzehnte bewiesen, die Parteien. Parteienkorruption, das ist der Krebs in dieser Republik. Sie hat die Demokratie zerstört damit. Also lasst es uns einfach mal ohne versuchen. In Kenntnis all der Risiken, da gebe ich der Kollegin absolut, also Kollegen sind wir nicht in der Hinsicht, hier sind wir jetzt Kollegen als Kommentatoren, ja, da gebe ich Ihnen hier als Kommentatoren, Kollegin Hecht. Es gibt diese Risiken, lasst uns das genau beobachten. Aber wir werden nicht durch Reformierung einer Mafia irgendeine sinnvolle Struktur erstellen lassen. Einen Vampir kriegen wir nicht mit Sojamilch vom Blut weg. Und so können wir auch Parteien nicht reformieren. Wir können die Parteienmacht nur abschaffen.
Zwei rhetorisch brillante Gäste mit schlagkräftigen Argumenten. Ich sage herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Auf-einen-Schlag-Abtausch. Jetzt, liebe Zuschauer, ist es an Ihnen, auf unserer Webseite und auch auf unserer Telegram-Seite abzustimmen. Wer hat Sie denn eher überzeugt? Ich bin gespannt auf dieses Ergebnis, das wir dann natürlich auch in Kürze bereits veröffentlichen werden. Stimmen Sie mit ab. Und wenn Ihnen diese Sendung zugesagt hat, dann verteilen Sie sie doch, verbreiten Sie sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und möglicherweise kriegen wir auch da noch ein bisschen Feedback und somit auch ein schönes Meinungsbild. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Schlagabtausch auf 1.